Ich vermisse dich jetzt schon. Das habt ihr bestimmt schon mal jemandem gesagt, den ihr verabschieden musstet. Noch bevor derjenige in den Zug gestiegen ist oder irgendwie am Flughafen verschwunden ist. Vermisse dich jetzt schon. So was sagt man beim Abschied eines Menschen, den man lieb hat. Ja, und was vermisst man denn dann eigentlich? Das gemeinsame Reden, Lachen, Schweigen, was zusammen unternehmen oder einfach zu wissen, dass der andere da ist. In einer Abschiedssituation treffen wir auch die Jünger von Jesus an. Sie sind traurig. Sie sind traurig, weil Jesus weggehen wird. Und sie vermissen ihn jetzt schon. Ich lese den Predigttext aus Johannes 16, 5 bis 15. Das ist auch aus diesen Abschiedsreden, aus dem der andere Text, den Markus gelesen hat, stammt. Jesus sagt: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Jesus kennt die Stimmungslage seiner Jünger und bringt sie auf den Punkt. Euer Herz ist voll Trauer. Genau. Und deswegen werden die Jünger Jesus vermissen, weil er immer genau wusste, wie es ihnen ums Herz war. Sie vermissen ihn jetzt schon, wo er seinen Abschied ankündigt. Sie werden seinen Durchblick vermissen, wenn sie selbst gar nichts mehr kapierten. Sie werden sein machtvolles und heilsames Handeln vermissen, wo sie nur Krankheit und Katastrophen sahen. Und sie werden seine verlässliche Freundschaft und Zuneigung vermissen, die da war, auch wenn sie selbst ungehobelt und egoistisch waren. Ja, sie vermissen Jesus jetzt schon. Und wir? Vermissen wir Jesus nicht auch irgendwie und sind hin und wieder ein bisschen neidisch auf die Menschen, die ihm damals so hautnah begegnen konnten, die ihn anrühren, einen Mantelzipfel von ihm packen, ihn persönlich ansprechen und fragen konnten, die ihn um Heilung anflehten und um sein Erbarmen schrien? Wünschten wir uns nicht auch manchmal, wir könnten uns in einen Flieger setzen, in Tel Aviv landen und Jesus persönlich um Beistand und Hilfe angehen? Also mir kommen solche Gedanken schon manchmal. Den Jüngern damals gibt Jesus eine verwunderliche Antwort. Und uns heute gilt sie immer noch. Er sagt: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus wird zu Gott zurückkehren. Und das ist gut so. sagt er jedenfalls. Es ist gut, weil er seine Leute nicht alleine lässt. Er zieht sich ja nicht in die vornehmen himmlischen Gemächer zurück, um nichts mehr von all dem irdischen Schlamassel mitzubekommen, sondern er kehrt zu seinem Vater zurück und schnürt im Bild gesprochen gleich ein riesiges Paket für seine Jünger und schickt es los. Er sendet den Tröster, griechisch Paraklet. Man kann auch übersetzen den Helfer, den Beistand, den Fürsprecher, den Anwalt, alles wunderbare Bilder dafür. Und dieser Anwalt, das ist der Heilige Geist. Der hat dem irdischen Jesus sogar etwas voraus. Er kann nämlich zur gleichen Zeit an ganz unterschiedlichen Orten sein. Jesus, als er auf dieser Erde wandelte und handelte, war den menschlichen Begrenzungen unterworfen. Er hat nicht in Kapernaum und in Jericho gleichzeitig jemanden geheilt, sondern immer nur einen hier oder dort. Und während er die Bergpredigt hielt, predigte er nicht zugleich im Tempel. Und die vielen Gottesdienste heute, überall ist Jesus durch seinen Geist gegenwärtig. Und überlegt einmal, was für ein Flugpensum Jesus absolvieren müsste, wollten wir ihn an die unterschiedlichsten Krisenherde dieser Welt holen. Oder zu Menschen in Not bei 7 Milliarden Menschen, knapp 7 Milliarden Menschen auf der Welt, würde es vorne und hinten nicht reichen. Der Tröster, der Anwalt kann überall zugleich sein. Die erste himmlische Sendung des Heiligen Geistes geschah zu Pfingsten. Und es erfasste die ängstlichen Jünger. Die Rede ist von Feuerflammen und von einem mächtigen Brausen, das nur etwas ahnen lässt vom machtvollen Wirken Gottes. Das Eigentliche von Pfingsten kann kaum in Worte gefasst werden. Ein Sturm fegt durchs Haus, alles wirbelt durcheinander. Deswegen war ich vorhin ein bisschen skeptisch, als du von Struktur sprachst. Ich denke manchmal, dass der Geist eher so unsere Strukturen manchmal aufbricht. Auch wenn er Strukturen wirken kann, natürlich. Das Haus so, als wenn es voller Licht und voller Feuer ist. Erst viel später haben die Jünger, glaube ich, verstanden, was da passiert ist. Aber sie waren tief davon erfasst. Ihre Angst war verflogen und plötzlich hatte sie Begeisterung ergriffen. Alles wurde anders verwandelt. Die Ängstlichen standen auf und redeten. Verzagte fanden neuen Mut. Und ich denke, da erinnerten sich die Jünger an das, was Jesus ihnen versprochen hatte. Ich lasse euch nicht allein zurück. Ich sende euch den Beistand, den Tröster. Und Jesus hatte, wir haben es gelesen, nicht nur angekündigt, dass er diesen Tröster schicken wird, sondern er hat ihnen auch seine Wirkungsweise erklärt. Ich lese noch einmal einige Verse nach der Übersetzung von Ulrich Wilkens. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch den Weg führen in der Wahrheit, ganz und gar. Denn nicht von sich aus wird er reden, sondern was er hören wird, wird er reden und euch das Kommende künden. Er wird mich verherrlichen, weil er vom Meinigen nehmen und es euch künden wird. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich euch gesagt, vom Meinigen nimmt er und wird es euch künden. Ich versuche das nochmal mit meinen Worten zu sagen. Jesus sagt seinen Jüngern damit, der Geist der Wahrheit bringt euch näher, bringt mich euch näher, als ich es jetzt bin. Das, was ihr jetzt schon meint zu vermissen, werdet ihr gar nicht vermissen. Ihr werdet es auf eine andere Art, ja auf eine innere Art haben. Eure Sehnsucht nach dem Zusammensein mit mir, nach all dem, was ich mit euch geteilt habe, wird erstillen. Denn der Tröster, den ich euch sende, der schöpft ganz und gar aus dem, was ich bin und was zu mir gehört. Ja, er lässt sogar Seiten an mir ganz neu aufleuchten. Ihr werdet Seiten an mir entdecken, die ihr noch gar nicht gesehen habt. Ihr werdet überhaupt erst verstehen, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, als ich mit euch hier unterwegs war. Er bringt mich für euch erst so richtig zum Leuchten. Das meint das Wort, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist ist kein Konkurrent von Christus, sondern einer, der uns Christus lieb macht, uns ihm ganz nahe bringt, ihn in unseren Herzen zum Leuchten bringt. Er zeigt uns erst richtig, wie wunderbar Jesus ist. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr müsst nicht traurig sein, weil ihr nicht mehr auf meine Worte hören und auf meine Predigten lauschen könnt, denn der Geist wird zu euch reden und euch an das erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Ihr müsst nicht traurig sein, weil ihr mein machtvolles und heilvolles Handeln vermisst. Mein Geist selbst wird machtvoll und heilsam in und durch euch wirken. Und ihr müsst nicht traurig sein, weil ich euch nicht mehr mit Gleichnissen die schwerverständlichen Dinge des Reiches Gottes erkläre. Mein Geist wird euer Lehrer sein, euer ganz persönlicher Coach. Einer, der immer an eurer Seite ist. Er wird euch anleiten, in der Wahrheit zu leben. Und wenn Jesus hier von Wahrheit spricht, dann meint er kein Denkgebäude, keine Theorie, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Der Weg in die Wahrheit ist die immer tiefere Gemeinschaft mit Christus. Ich möchte nichts gegen den Verstand oder das Denken sagen. Edwin Brandt, der ja nächste Woche hier sein wird, hat das mal so geprägt und gesagt, Theologie ist Gott mit dem Verstand zu lieben. Der Verstand muss nicht außen vor bleiben. Aber wir werden den Weg zu Gott nicht auf eine intellektuelle Weise finden. Und deswegen gibt es das merkwürdige Phänomen, dass es manchmal hochgelehrte Theologieprofessoren gibt, die eigentlich keinen inneren Draht zu Christus haben. Und dass es auf der anderen Seite manchmal Menschen, ganz einfach gestrickte Menschen gibt, die ganz tief von Christus geprägt sind. Ja, jetzt könnte ich eigentlich mit meiner Predigt aufhören. Aber ich denke, dass ihr vielleicht da noch die eine oder andere Frage habt. Denn die Frage drängt sich ja auf, was spüren wir denn von der Wirklichkeit des Heiligen Geistes, von seiner Kraft in unserem Alltag? Da ist doch vieles zäh und mittelmäßig. Manchmal so wenig von dieser Kraft und Inspiration des Geistes zu spüren. Ich möchte 2 Hinderungsgründe heute nennen. Der erste ist, wir haben Vorbehalte gegen den Anwalt. Das zweite ist, das Üben ist aus der Mode gekommen. Zum ersten. Vielleicht geht es uns manchmal so wie dem Verdächtigen, der blass und angespannt und stumm in einem kahlen Raum sitzt und sein Anwalt spricht mit ihm, bemüht sich um sein Vertrauen und sagt, wenn Sie nicht offen mit mir reden, kann ich Ihnen nicht helfen. Der Verdächtige windet sich, versucht cool zu bleiben und der Fernsehzuschauer auf seiner Sofaecke fiebert mit und denkt, komm schon, spuck's aus, nur so hast du eine Chance. Anwälte haben es manchmal nicht leicht, weil ihr Mandant sich ziert, sich schämt, um jeden Preis sein Gesicht wahren will. Auch der Heilige Geist, unser Anwalt, von höchster Stelle geschickt, hat es manchmal nicht leicht mit uns, weil wir uns zieren und schämen, um jeden Preis unser Gesicht wahren wollen. Dabei will er uns beistehen und uns helfen. Er will uns neu für Gott erwärmen und begeistern. während wir versuchen, alles selbst in den Griff zu bekommen. Unsere Defizite, unsere Ängste, unser Leben. Und manchmal muss Gottes Geist auch erst etwas auskehren, bevor er in unser Herz einkehren kann. Es ist wichtig, die Vorbehalte gegen den uns gesandten Anwalt aufzugeben. Und das Zweite, üben ist aus der Mode gekommen. Gottes Geist will uns den Weg in die Wahrheit zeigen und führen. Und noch einmal, es geht hier nicht um komplizierte Theorien, sondern um die Beziehung zu Jesus. Auch wenn wir darauf angewiesen sind, dass er auf uns zukommt, uns anspricht, haben wir auch unseren Teil der Beziehungsarbeit zu tun und zu gestalten. Und das Üben gehört dazu. Und zum Üben gehört das Wiederholen. Der Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat einmal über die Wiederholung nachgedacht. Er hält fest, dass Wiederholung keine intellektuelle Kategorie ist. Wäre sie sinnlos. Denn wenn ich einmal etwas verstanden habe, muss ich das nicht wiederholen. Also wenn ich ein Rätsel verstanden habe oder eine mathematische Aufgabe gelöst habe, es verstanden habe, dann muss ich das nicht ständig wiederholen. Das ist kapiert. Bei der Wiederholung geht es jedoch um die Praxis und nicht um die Erkenntnis. Die Wiederholung ist eine ethische Kategorie, eine Kategorie der Beziehung. Jede stabile Form menschlicher Beziehung, Partnerschaft und Gemeinschaft, lebt von der wiederholenden Bestätigung. Es reicht eben nicht, einmal am Hochzeitstag Ja gesagt zu haben oder ich liebe dich. Das reicht nicht für die nächsten 30 Jahre. Es bedarf beständiger Wiederholung und Bestätigung. Und in diesem Sinne ist Üben ein Ort, wo Beziehung aufgenommen wird. Das lässt sich auch auf unser geistliches Leben übertragen. Wenn wir uns einüben in bestimmte Verhaltensweisen und Rituale, zum Beispiel ein Tischgebet zu sprechen, täglich eine Gebetszeit zu haben, Bibelworte zu betrachten, den Gottesdienst zu besuchen, Abendmahl zu feiern, dann sind das solche Orte, an denen wir Beziehungen zu Gott pflegen. Es ist die wiederholende Bestätigung der Beziehung. Es reicht eben nicht, einmal verstanden zu haben, dass Gott mich liebt und dass ich Gottes Kind bin. Und das hält dann die nächsten 30 Jahre. Es hält auch nicht die nächsten 3 Jahre. Nein, es reicht noch nicht einmal für die nächsten Wochen. Die Beziehung braucht die wiederholende Bestätigung. Und die erfahre ich im Reden mit und im Hören auf Gott. Natürlich bekommen wir durch keine Übung der Welt Gott in den Griff. Wir können ihn nicht zu einem bestimmten Handeln dadurch zwingen oder ihm eine bestimmte Erfahrung abtrotzen. Wenn wir uns nach Gott ausstrecken, und darum geht es ja bei geistlichen Übungen, dann tun wir das unter der Verheißung, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und da, wo es Blockaden gibt, sollten wir auf die Ermahnung aus dem Epheserbrief hören. Betrübt oder beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat, und er verbürgt euch die endgültige Erlösung. Der Heilige Geist ist sehr sensibel. Wenn wir ihn und seine leise Stimme missachten, zieht er sich mehr und mehr zurück. Da hilft nur ehrlich werden und auspacken. Unserem Anwalt sagen, was los ist. Er ist ja für und nicht gegen uns. Ich komme noch einmal auf die Kerzen zurück. so viele unterschiedliche Kerzen, große und kleine, ganz unverbrauchte und schon heruntergebrannte. So verschieden, aber in allen steckt ein Docht. Alle sind funktionsfähig. Das sind Kerzen und wir sind Menschen. Und der Docht steht für die Sehnsucht des Menschen nach heilen Beziehungen und Wärme und Licht, bedingungsloser Liebe. Auch für die Sehnsucht danach, anderen zu leuchten. Und ich denke, wir haben ein tiefes Gespür dafür, dass es etwas nicht stimmt, wenn der Docht nicht brennt. Dass etwas fehlt, wenn diese Sehnsucht ungestillt bleibt. Ich weiß nicht, ob es euch gestört hat, dass die Kerzen nicht gebrannt haben. Oder euch gefragt habt, warum brennen die Kerzen nicht. Vielleicht kann man es so sagen, alles üben und alles mühen um ein geistliches Leben. Bibel lesen und Gebet und christlichen Büchern und Gottesdienst heißt so viel wie den Docht frei und funktionsfähig zu halten, damit er entzündet werden kann. Keine Kerze kann sich selber anzünden. Pfingsten kam Gottes Feuer vom Himmel. Seitdem können Dochte brennen. Seitdem gibt es feste, frohe, begeisterte Herzen. Der Heilige Geist will uns anzünden, immer wieder neu, damit Jesus aus uns leuchten kann, damit wir ein erleuchtetes Leben haben und anderen Licht geben können. Jesus will nicht nur bei uns sein, er will in uns sein. Dann wird es in uns hell. Das heißt Christsein. Das ist neues geistliches Leben, wenn Jesus in Menschen zu leuchten beginnt. Kerzen sind nur Wachs, doch in der Mitte haben sie einen Docht, die Fähigkeit zu brennen. Ich zünde mal eine an. Wir sind Menschen. Und in unserer Mitte haben wir die Sehnsucht, von Gottes Geist entzündet zu werden. Mit seiner Kraft beschenkt, mit seiner Liebe erfüllt zu werden. Immer wieder neu. Wir können es üben, dieser Sehnsucht nachzugehen, ihr Raum zu geben. Und wir haben die begründete Hoffnung, dass Gottes Geist uns neu entzünden und Jesus in und aus uns herausleuchten wird. Amen. Ich möchte euch heute einmal einladen zu einer Gebetsgemeinschaft in etwas anderer Form.